Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen beim Roundtable Osteuropa, dem Podcast des ZEUS. Bei den sogenannten Ostermärschen gehen jedes Jahr an vielen Orten in Deutschland Menschen auf die Straße, um für den Frieden zu demonstrieren. Das tut in diesen Zeiten bitter Not, möchte man sagen. Aber an den Forderungen, die dort vorgetragen werden, gibt es auch viel Kritik. Gerade im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir schauen uns heute einige der Forderungen aus Sicht der Osteuropa-Forschung einmal etwas genauer an. Dazu habe ich zwei Gäste heute eingeladen. Das ist einmal Regina Elsner. Regina Elsner ist Professorin für Theologie an der Universität Münster und hat dort einen Lehrstuhl für Ostkirchenkunde und Ökumenik. Zuvor hat sie länger am ZEUS als Wissenschaftlerin gearbeitet, ist also eine geschätzte Kollegin und forscht zur Orthodoxie in Osteuropa und hat sich insbesondere auch mit der Friedensethik beschäftigt. Hallo Regina, schön, dass du mal wieder am ZEUS vorbeischaust.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und wir begrüßen Sebastian Hoppe. Sebastian Hoppe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZEUS seit letztem Jahr, glaube ich, ja, und forscht zu Elitenetzwerken und über die politische Ökonomie Russlands und hat sich in diesem Zusammenhang auch Gedanken über linke Imperialismuskritik in der Friedensbewegung gemacht. Hallo Sebastian, ich bin schon gespannt auf deine Einschätzungen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, direkt einmal an euch. Wart ihr schon einmal auf einem Ostermarsch und würdet ihr derzeit teilnehmen? Und dann gerne auch, warum bzw. warum nicht? Regina, würdest du anfangen?
Ja, sehr gerne. Ich war tatsächlich noch nie auf einem Ostermarsch im Sinne dieser auch sehr bekannt gewordenen Formate Ostern, für den Frieden auf die Straße zu gehen. Ich kenne Ostermärsche interessanterweise aus meiner Heimat, weil es da eine sorbische katholische Tradition ist, zu Ostern den Osterritt, die Ostermärsche entsprechend zu haben zu Ostern. Die sind da aber eigentlich nie verbunden gewesen mit dieser Friedensbewegung. Und ich habe das jedes Jahr in den letzten Jahren immer mal überlegt, allerdings mehr aus wissenschaftlichem Interesse, muss ich zugeben. Ich beobachte die Ostermärsche, ich schaue mir das genauer an. Sie sind ja sehr eng mit der kirchlichen Friedensarbeit auch verbunden. Da gibt es durchaus Wurzeln, worüber wir später noch sprechen können und werden. Aber was mich natürlich vor allem auch in den letzten Jahren sehr aufmerksam, aber auch sehr skeptisch gemacht hat, sind die eben sehr vereinfachenden Losungen, die dort vertreten werden, die mich immer davon abgehalten haben, damit hinzugehen. Weil ich denke, die werden einfach der Komplexität der Lage nicht gerecht. Wir sehen in der Friedensforschung, wie kompliziert die Situationen sind, dass man sie eben eigentlich nicht mit so einfachen Slogans wie Frieden schaffen ohne Waffen beantworten kann. Und es ist mir zu einfach, es wird mir der Lage nicht gerecht genug. Und was mich auch dann immer noch mal mehr irritiert vor dem Hintergrund gerade des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dass die ja teilweise parallel stattfinden zu den, stattgefunden haben, gerade 2022, zu den ukrainischen Demonstrationen gegen den Krieg. Und das heißt, wir hatten manchmal parallele Demonstrationen an der einen Seite gegen den Krieg, gegen Russland, also Antikriegsdemonstrationen gegen Russland und wenige Straßen weiter Ostermärsche für den Frieden. Und das hat für mich so diese auch fehlende Solidarität der Ostermärsche mit denen symbolisiert, die eigentlich wirklich betroffen sind vom Krieg. Und das hat mich doch sehr abgehalten oder eben manchmal auch mich sehr kritisch gegenüber den Ostermärschen gemacht, weil ich finde, dass geht in so einer Lage eben eigentlich nicht, dass man den eigenen Friedensdiskurs abkoppelt von denen, die wirklich unter dem Krieg aktuell zu leiden haben.
Wie ist es bei dir, Sebastian?
Ja, ich habe tatsächlich auch noch nie an einem Ostermarsch teilgenommen, an Demonstrationen schon, aber eben nicht an einem Ostermarsch. Und ich würde mir das selbst mal vielleicht erklären es gibt so einen Ausdruck in der sozialen Bewegungsforschung und es ist die Biografie als Kleister sozialer Bewegung. Und ich denke einfach, meine Biografie hat mich damit sozusagen nicht in Berührung gebracht und weder sozusagen aus der religiösen Schiene, eher areligiösen Haushalt, in dem ich groß geworden bin, Und dann später sozusagen, als man politisch sozialisiert wurde und so initial Ereignisse hatte, auch im Hinblick auf Osteuropa, da war sozusagen zumindest angegriffener und Angreifer immer recht klar. Und es hat mich also nie sozusagen zu so abstrakten Friedensdemonstrationen gezogen. Und ich sehe es ein bisschen ähnlich wie Regina. Also das Nebeneinander, da werden wir ja wahrscheinlich auch noch drauf kommen, das Nebeneinander von sozusagen ukrainischen Solidaritätsbekundungen mit dann den allgemeinen Friedensdemonstrationen, das fand ich eher verwirrend. Ich stimme aber Regina auch zu. Ich habe mehrmals auch überlegt, aus wissenschaftlichem Interesse teilzunehmen.
Okay, vielen Dank. Die Ostermärsche werden ja lokal und regional organisiert. Also es ist eine soziale Bewegung, wie du schon gesagt hast. Also es gibt jetzt keinen zentralen Forderungskatalog oder Programm. Ich habe einfach mal geschaut, was das Netzwerk Friedenskooperative über die diesjährigen Ostermärsche geschrieben hat. Also das ist einfach so die Plattform, die das in Deutschland vernetzt und eine Stimme bietet. Und sie schreiben, dass eben im Fokus der diesjährigen Proteste der Widerstand gegen die Reaktivierung der Wehrpflicht steht, die drohende Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa und die drängende Forderung nach sofortigen Waffenstillständen in der Ukraine und im Nahen Osten. Das sind natürlich auch die Kriege in Iran und Libanon und Gaza in den letzten Jahren Thema gewesen. Kritikerinnen wie zum Beispiel Vice, also eine Advocacy-NGO, die sich ja für ukrainische Stimmen in Deutschland und Europa stark macht, sagt eben dagegen, dass diese Aufrufe nach Frieden, dass sie in Anführungszeichen, letztendlich den Interessen des Kreml dienen. Also, dass sie die Besatzung zementieren würden, Kriegsverbrechen belohnen und weitere Invasionen begünstigen. Und sie schreiben auch, der Begriff des Friedens selbst ist zur Waffe geworden. Und Teile der deutschen Friedensbewegung helfen mit, diese Waffe zu verbreiten. Also eine relativ scharfe Kritik. Und da würde ich gerne mit euch dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Vice spricht ja auch von Teilen der deutschen Friedensbewegung. Also das ist auch nochmal so ein Disclaimer hier im Gespräch, dass wir auch nicht über die gesamte Friedensbewegung im Ganzen sprechen können. Wenn man so ganz kurz in die Geschichte zurückguckt, gibt's eine Friedensbewegung oder antimilitärische Bewegung ja in Westdeutschland schon nach dem Zweiten Weltkrieg, also als Protest gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands. Dann ein weiterer Impuls, die Debatte um die atomare Bewaffnung. Ende der 50er Jahre ist das. Und daran schließt sich dann die eigentliche Ostermarschbewegung erst an. Also die kommt Anfang der 60er Jahre aus England, wird dann auch zur Massenbewegung, also sehr breit. Die zersplittert dann allerdings nach einer Weile und 1979 bekommt die Friedensbewegung dann nochmal eine ganz neue Dynamik. Das sind dann auch die Bilder, die wir so im Kopf haben, also die viele von uns wahrscheinlich noch präsent haben mit Protesten gegen den Doppelbeschluss des NATO-Rats, die dann auch eben von sehr breiten Schichten verschiedenen Strömungen getragen wurden. Und gerade diese verschiedenen Strömungen sind, glaube ich, auch sehr interessant. Also da gehören ganz unterschiedliche Bewegungen dazu, also pazifistische natürlich, aber auch ökologische, Anti-Atom-Bewegungen, Frauenbewegungen später. Vor allem aber auch christliche Friedensarbeit und die Kirchen einerseits und eben linke Strömungen wie sozialistische, aber auch kommunistische. Deshalb würde ich jetzt gerne einmal fragen, Regina, welche Rolle die Friedensarbeit der Kirchen in der Friedensbewegung spielt oder überhaupt welche Rolle Friedensarbeit in den Kirchen spielt?
Ja, müsste man tatsächlich auch historisch ein bisschen weiter zurückgehen, um das alles aufzuklären. Aber wichtig scheint mir zu sein, dass die Kirchen selber, und bei den Kirchen sprechen wir jetzt eben erstmal vor allen Dingen von der katholischen und der evangelischen Kirche für Deutschland, aber wird schon auch wichtig sein, die orthodoxen Kirchen in dem Kontext nicht aus dem Blick zu verlieren. Für die Kirchen ist in Europa das Friedensthema mit den beiden Weltkriegen eigentlich mobilisiert worden. Also man kann eigentlich vorher gar nicht sagen, dass es da in den Kirchen irgendwie eine Bewegung gab, die irgendwie für das Friedensthema für sich besonders in Anspruch genommen hätte. Aber die Weltkriege und der Anfang des 20. Jahrhunderts sind da ganz entscheidend und haben, also ich würde auch immer sagen, dass die ökumenische Bewegung, also das, was die Kirchen zusammengebracht hat im 20. Jahrhundert, ganz stark durch den Wunsch nach Frieden mobilisiert worden ist und dass die Kirchen aktiv geworden sind, weil sie gesehen haben, die Welt gerät aus den Fugen und es kann doch nicht sein, dass wir als Kirchen genauso zersplittert sind wie die Welt und deswegen nicht gemeinsam etwas sagen können zu diesem hohen Gut des Friedens, das wir eigentlich vertreten sollen. Das heißt, die Kirchen waren letztendlich von Anfang an im 20. Jahrhundert dabei, sich mit dem Friedensthema zu beschäftigen. Man kann sicher die Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen hier hervorheben. Das ist eben eine erstmalige Organisation, die sich 1948 gegründet hat, aber vorher schon geplant war vor dem Zweiten Weltkrieg, mit dem ganz klaren Ziel, die Kirchen müssen gemeinsam für den Frieden eintreten. Und aus dieser Bewegung heraus ist dann auch die recht berühmte und wichtige Bewegung entstanden, der sogenannte konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das ist so ein wirklich ein stehendes Konzept eigentlich für unsere westlichen Kirchen. Und daran waren aber auch orthodoxe Kirchen beteiligt, unter anderem auch die russisch-orthodoxe Kirche an diesem Prozess. Das ist das, wo auch in den 80ern, nicht ganz zufällig, eben parallel mit der Friedensbewegung international, ab den 80er Jahren die Kirchen wirklich konzeptionell an Vorstellungen von Frieden, von Friedensarbeit, Friedensstiften und so weiter mitgearbeitet haben und sich eben auch mit diesen ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegungen zusammengeschlossen haben, sich solidarisiert haben. Und das so, dass die Kirchen eigentlich die kirchliche Friedensbewegung wie so ein zweiter Strom zu der Friedensbewegung dazugekommen sind, die du gerade beschrieben hast, und sich gegenseitig gestärkt haben, gegenseitig unterstützt haben. Extra erwähnen kann man sicher auch die Friedensbewegung in der DDR, denn sie hat eben wirklich ganz stark diesen Aspekt des gewaltfreien Widerstandes als Teil einer Friedensbewegung mitgeprägt. Und die Kirchen waren ja entscheidend für die friedliche Revolution in der DDR, vor allem die evangelischen Kirchen. Und dieses Potenzial, dass man also auch einem Unrecht, einem Unrechtsstaat, einem gewaltsamen Staat friedlich ohne Gewalt gegenübertreten kann und damit, wenn man genug Menschen auf seiner Seite hat, Erfolg haben kann, dass man ein ganzes gewaltsames Regime quasi zum Ende bringen kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr prägend und ein großer Einschnitt gewesen für die Friedensbewegung, zu merken, dass es funktioniert, es kann funktionieren. Was ich daran interessant finde für heute, wenn wir heute gucken, die Kirchen sind nach wie vor große Stimmen für die Friedensbewegung. Frieden ist ein christliches Thema, da kommt man als christliche Kirche gar nicht drum rum. Was wir aber heute eben auch zu wenig beachten, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken, ist, wie stark unser deutsches Friedensbild genau von dieser Erfahrung der gelungenen friedlichen Revolution geprägt ist, weil diese Erfahrung nicht so einfach zu übertragen ist. Das machen wir aber schnell. Also wir machen schnell den Kurzschluss, dann kann das überall sonst ja auch funktionieren. Und das ist eben, glaube ich, ein Übertrag, der nicht gut funktioniert. Da fangen die Probleme an, über die wir aber vielleicht gleich nochmal an anderer Stelle sprechen können.
Danke, auf jeden Fall. Sebastian, wie ist es mit der Imperialismuskritik, der linken Imperialismuskritik? Wie ist die in der Friedensbewegung verortet?
Ja, ich glaube, ich kann da ganz gut anknüpfen an zwei Sachen, die Regina gerade gesagt hat. Also das Interessante ist ja tatsächlich, dass man sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Friedensimpuls hat, der sich ganz stark noch sozusagen am Zweiten Weltkrieg und an der deutschen Erfahrung abarbeitet und dann sozusagen Themen adressiert, Wiederaufrüstung, kann man Deutschland wieder bewaffnen, aber das eben noch ganz stark vor der Gewalterfahrung des Zweiten Weltkriegs. Und dann in den 60er Jahren verbindet sich das, teilweise zumindest, mit der Studentenbewegung. Und da kommt ein starker, ich sag mal, Drall rein, den es möglicherweise davor schon gab, der jetzt aber viel stärker ist und auch viel stärker innerhalb der Bewegung theoretisiert wird. Und das ist sozusagen die ganze klassische linke marxistische Kapitalismuskritik, die sich natürlich erstmal anbietet, weil sie ein Weltbild, also sowohl ein politisches Weltbild, aber auch Theorien liefert, in die man Gewalt, Rüstung einsortieren kann. Und ich meine, ich habe mich damit gut beschäftigt und habe sozusagen da auch einige Schwachstellen identifiziert, aber ich glaube, man muss erstmal anerkennt, dass da was sozusagen zusammengeht, was erstmal auf den ersten Blick passt und für Friedensbewegte Sinn macht. Und da kommen wir eben dann zur Deutung des Imperialismus. Da geht es eben in erster Linie darum, stark westlich, sozusagen westzentriert. Da gibt es den amerikanisch dominierten Kapitalismus, der sich eben historisch herausgebildet hat, indem die USA dann spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich seit dem Ersten schon, zur führenden Macht geworden sind und nach dem Zweiten Weltkrieg mit NATO und anderen Institutionen und Organisationen global integrierend wirkt. Und das ist sozusagen der Imperialismus, um den es da in erster Linie geht. Jetzt wird es aber auch schon kompliziert sozusagen, weil natürlich gibt es auch die Sowjetunion und die ist auch damals schon expansiv und es führt tatsächlich damals auch schon zu ja theoretischen Problemen oder ich habe das in einem Artikel mal kategoriale Dissonanzen genannt. Eigentlich sind es eher so kognitive Dissonanzen, aber eben auch innerhalb der Theorie. Und es ist ganz interessant, weil Regina eben auch die DDR-Erfahrung erwähnt hat. Es gibt eben auch DDR-Emigranten, die in der Bewegung aktiv sind und die dann teilweise unter dem Label von undogmatische Sozialisten darauf hinweisen, dass es ja auch ein gewaltbehaftetes System auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gibt. Also man sieht da sozusagen schon diese Bruchlinien und es ästelt sich dann aus und differenziert sich aus, aber ich glaube, für unsere Diskussion, und das können wir ja auch noch vertiefen, aber es ist wichtig, dass es eben diese theoretische marxistische Aufladung mit der Studentenbewegung gibt und damit Frieden im Gegensatz zu westlichem Imperialismus definiert wird. Und das führt zu ein paar blinden Flecken. Nicht westliche Imperialismen, vielleicht auch Imperien, die sozusagen gar keine kapitalistischen Ursprünge haben. Also alles solche Fragen, die ganz schwer integrierbar sind in, ich sag mal, diese Lenin-Vorstellung von Imperialismus als höchstem Stadium des Kapitalismus. Und im Prinzip ist das so eine Ausgangsphase, wo die politischen und theoretischen Probleme ja losgehen. Und einige dieser Dissonanzen, glaube ich, die sieht man auch heute noch in der Bewegung in einigen Teilen.
Genau, das sind genau diese Dissonanzen, auf die ich gerne nochmal mit euch abklopfen würde. Also auch diese, ich sag mal jetzt, auf dieses Mindset trifft sozusagen jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das ist natürlich, da tun sich auf jeden Fall Widersprüche auf mit dem Grundverständnis, was ihr gerade skizziert habt, sowohl im Hinblick auf den westlichen Imperialismus als auch im Hinblick auf die Frage von friedlichem Widerstand oder waldlosem Widerstand. Da würde ich einfach gerne ein paar Punkte durchgehen. Also sind genau diese Forderungen, die dann zum Teil eben auf den Ostermärschen von Teilen der Friedensbewegung vorgetragen werden. Also das eine eben der Ruf nach sofortigen Verhandlungen und Waffenstillstand. Also da ist jetzt, was ist daran eigentlich problematisch? Das ist doch erstmal, also klingt doch erstmal gut. Also natürlich wäre es ein Stopp der Kämpfe und Verhandlungen, klingen doch erstmal sinnvoll. Also was ist daran problematisch oder wo sind da vielleicht die blinden Flecken? Also
ja, ich halte das, also den Ruf an sich für erstmal überhaupt nicht problematisch. Also aus meiner Position ist das vollkommen korrekt und es ist ja eigentlich auch die Prämisse, mit der wir auch mit dem Völkerrecht und mit allen Konzepten von Friedensethik jeweils umgehen. Ne? Es ist immer Dialog vor den gewaltsamen Auseinandersetzungen und so weiter, ne? Und am Verhandlungstisch. Was die Ukraine angeht und was, glaube ich, auch zunehmend eben die USA, also oder dann muss man andersrum sagen, was Russland angeht und was die USA angeht, als zwei große Aggressoren, die wir gerade im Raum haben, muss man aber eben einfach immer dazu sagen, die Verhandlungsbereitschaft muss aber eben dann auch gegeben sein auf beiden Seiten. Ne? Und der Wunsch, die Aufrichtigkeit, auch die Zuverlässigkeit, das Vertrauen, dass das wirklich ernst gemeint ist, wenn man an einen Tisch kommt, dass man weiß, vor wem man sitzt und dass die Zugeständnisse, die Kompromisse, die auf dem Tisch liegen, dass die durchgehalten werden. Also es braucht ein Maß an Verlässlichkeit, an Zuverlässigkeit der verschiedenen Parteien, die mit am Tisch sitzen sollen. Und ich finde halt, was jetzt Russland angeht, nach diesen 4 Jahren, die wir das gesehen haben, ist eben auch klar, es nützt nichts, diesen Ruf immer nur an die westliche Seite zu stellen oder auf die Ukraine zu projizieren und zu sagen, ihr müsst doch verhandeln, wenn man jetzt 4 Jahre lang immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass die andere Seite entweder nicht verhandeln will oder das, was sie eben an die Verhandlung mitbringt, nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und Kompromiss ist eigentlich der Schlüsselbegriff für Verhandlungen, dass man bereit ist zu kompromissen. Und ich finde halt an dieser Forderung, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich finde das mit den Ostermärschen immer so problematisch, diese Forderung kann man sehr leicht auf ein Plakat schreiben. Aber sie hat halt nichts mit der Realität zu tun, mit der tatsächlich ein wie auch immer gearteter Frieden, Waffenstillstand erreicht werden kann. Und diese Verführung zu sagen, es wäre doch so einfach, die würde ich letztendlich denen, die das vertreten, vorwerfen, weil es eben nicht so einfach ist, wie sie es den Menschen glauben machen. Und was daraus entsteht, ist ein Populismus. Die wollen ja nicht. Es wäre doch so einfach, die wollen ja nicht und deswegen scheitert das Ganze. Und diesen Populismus anzufüttern mit solchen Losungen, das halte ich dann eben wirklich für problematisch.
Ja, ich glaube, da wird auch in der Forderung, ich halte ja auch nicht für problematisch. Ich glaube, das ist also menschlich und wenn man mit einem Krieg konfrontiert ist, ohne da jetzt Detailwissen zu haben, als so ein Demonstrationsteilnehmer ist es absolut verständlich, diese Forderung aufzustellen. Ich glaube halt, was da projiziert wird, ist eine Symmetrie, die es nicht gibt. Und die kommt möglicherweise auch aus der Erfahrung des Kalten Krieges, aus dieser Konstellation, wo man eben ein bipolares Weltsystem hatte, in dem sich zwei Blöcke, die ja auch sozusagen spiegelbildlich agierten, also Raketen dort, Abrüstung dort, und diese Erfahrung, die wird dann meiner Meinung nach allzu schnell projiziert und dann wird davon ausgegangen, dass der Konflikt sozusagen beidseitig auflösbar ist. Und natürlich ist das so, wir wissen das aus der Konfliktforschung, auf beiden Seiten muss sich natürlich bewegt werden, damit sozusagen irgendein Endergebnis zustande kommt. Aber ich glaube, es ist unstrittig, dass das eindeutig, also 22 jetzt als unilateraler Angriffskrieg zu charakterisieren ist und dann sozusagen zu kommen, beide Seiten müssen jetzt verhandeln, wo doch die eine Seite gerade die andere überfallen hat, das ist sozusagen meiner Meinung nach eine allzu stumpfe Argumentation. Und deswegen habe ich gar nichts gegen diese Forderung, aber ich denke, die ist eben analytisch unterkomplex und auch eben sehr. Und da kommen wir nochmal vielleicht zur Imperialismuskritik. Also, und wie gesagt, ich will auch nochmal sagen, ich will nicht die gesamte Friedensbewegung hier über einen Kamm scheren. Also die ist sehr ausdifferenziert und es gibt da auch sehr feinteilige Analysen. Aber es ist eben so, dass viele in der Bewegung letztendlich Russlands Invasion als eine Art passiven Schritt dargestellt haben, der sozusagen auf NATO-Expansion, US-Hegemonie, fehlgeleitete liberale Politik in der EU, all diese Sachen charakterisiert hat und wird vollkommen ausgeblendet, welche internen Dynamiken in Russland dem Krieg vorausgingen, dass letztendlich die Invasion ja auch eine Entscheidung ist, die erklärungsbedürftig ist. Es ist ja kein Automatismus, der da erfolgt ist. Und all diese Sachen, glaube ich, sind blinde Flecken, die in dieser abstrakten Friedensforderung nicht vorkommen.
Bei den Aufrufen hast du ja schon gesagt, die sind sehr unterschiedlich, auch seit 2022. Es gibt einen sehr guten Beitrag von Priv, der das analysiert aus dem letzten Jahr. Und da sind auch tatsächlich einige dabei, die sich sozusagen eingestehen, dass sie davon ein Dilemma gestellt sind. Auch trotzdem an dem Pazifismus festhalten, das aber zumindest irgendwie benennen können. Aber andere, und da auch gerade die größeren, wie in Berlin und Hamburg, sind in ihren Forderungen sehr scharf. Also fordern auch, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden, zum Teil sogar die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Wie seht ihr das? Also die wird ja dann sozusagen immer so als Gegensatz zum, also statt den Waffenlieferungen soll jetzt verhandelt werden, also die Unterstützung an die Ukraine einzustellen sogar.
Ja, da geht's dann eben schon ich meine, es gibt ja prinzipiell einen Pazifismus als eine sozusagen politisch-ideologische Haltung. Und ich glaube, wenn das jemand kohärent formuliert, muss man das auch erstmal anerkennen. Also hatten wir ja auch jüngst in diversen Talkshows mit bestimmten Gästen, ob jetzt für den deutschen Staat, also für den deutschen Staat zu kämpfen, ob man das machen sollte, ob grundlegender Pazifismus eine legitime Haltung ist und so. Also ich meine, diese Haltung gibt's und die kann man erstmal rein philosophisch betrachtet, kann man die akzeptieren. Jetzt geht's halt darum, die Frage, ob man Waffen liefern sollte oder nicht, die hängt letztendlich von der Analyse dieses Konflikts ab. Und ich glaube halt, dass der Forderung, die Waffen müssen jetzt schweigen, es muss zu Verhandlungen kommen, der legt halt eine grundlegend problematische Analyse dieses Krieges zugrunde. Also das sehr einfache Problem, dass die eine Seite sehr, sehr lange gar nicht verhandeln wollte, mittlerweile verhandelt, aber wir wissen, dass das auch größtenteils einfach eine Zeitkaufstrategie ist. So, das muss man ja irgendwie in Betracht ziehen. Man muss auch in Betracht ziehen, dass sehr früh in diesem Krieg zivile Infrastruktur bombardiert wurde, und zwar von einer Seite, nämlich von der Angreiferseite. All diese Sachen, und da finde ich, kann man auch sagen, gut, das muss man ertragen oder es bringt nichts, da sich zu wehren. Aber ich komme da eben zu einem anderen Schluss. Und ich glaube auch, dass wenn man sozusagen sorgfältig in die Ursprünge linker Imperialismuskritik guckt, und da gibt ein sehr schönes Buch, vor, glaube ich, 2 Jahren erschienen, Marx gegen Moskau, der sozusagen die Position von Marx, also von Marx selbst, die zeitgenössischen Positionen gegenüber Aggressoren und vor allem gegenüber Russland rekonstruiert. Und Marx hatte im Prinzip dasselbe Problem, ne? Also Weltrevolution, Sozialismus, aber die Politik und der Krieg war halt da. Das waren Phänomene der Zeit und die mussten intellektuell verarbeitet werden. Und er hat sich im Gegensatz zu manch anderen später sehr klar gegen diese Aggression ausgesprochen, hat beispielsweise immer eine pro-polnische Position eingenommen gegen russische Aggression und Annexion. Und das ist schon ziemlich interessant, weil es zeigt diesen Gegensatz zwischen absoluter theoretischer und philosophischer Positionierung, also Krieg ist schlecht, Frieden ist gut, ja, aber man muss eben sowohl als Intellektueller als auch als Demonstrationsorganisator oder Organisatorin, muss man eben dann auch zu politischen Maßnahmen kommen. Und ich glaube, Waffenlieferungen sind eben so eine Maßnahme, die meiner Meinung nach also absolut notwendig war, wenn man eben, weiß ich nicht, freiheitlich, demokratisch gesinnt ist und in dem Fall es mit einem klaren Angriffskrieg zu tun hat. Und ich glaube, da gab es Versäumnisse in den ersten Monaten und 1-2 Jahren jetzt nach der Vollinvasion Russlands, dass da die Analyse einfach nicht gut war in der Friedensbewegung, nicht feinteilig genug und demzufolge die Urteile zu grob. Ja, und das Problem ist dann natürlich für die Bewegung selbst, je mehr man sich mit dem Konflikt beschäftigt, desto komplexer wird's und desto schwieriger lässt sich dann auch die Friedensforderung noch als Mobilisierungsmoment benutzen, weil dann können natürlich die Meinungen auseinandergehen, ne? Viele Waffen liefern, wenig Waffen liefern, dann doch verhandeln, gar nicht verhandeln und so. Das ist schlecht für eine Bewegung, aber es spiegelt vielleicht auch einfach wieder, dass die Weltlage, vielleicht dieser Krieg komplexer, vielschichtiger ist als die Abrüstungsverhandlungen im Kalten Krieg beispielsweise, wo, glaube ich, die Ausgangskonstellation sehr klar war und auch die Erfahrung auf beiden Seiten.
Ja, ich kann vielleicht an einen Punkt noch sehr gut jetzt anschließen, und das ist diese Frage, ja, also der Analyse, dem stimme ich auch zu, ne, dass die Analyse, glaube ich, wirklich schräg war von Anfang an. Und ein Aspekt, der die Kirchen sehr, sehr stark betrifft, oder die, ich nenne es mal die ethische Dimension, weil es am Ende auch nicht nur die Kirchen sind, die das vertreten, die da drin steckt in diesem Abwägen oder in diesem Gegenüberstellen von Waffenlieferungen oder Verhandlungen, da steckt ja letztendlich drin eben dieser Ruf nach, also wir hatten das in der vatikanischen Argumentation, gab es den Moment, wo Papst Franziskus gesagt hat, man muss doch die weiße Fahne heben. Da gab es einen ziemlichen Aufschrei international, Gott sei Dank, weil in diesem kurzen Satz, in dieser kurzen Phrase eben drin steckt, wenn die Ukraine aufgeben muss, dann ist der Krieg vorbei. Und das ist aus diversen Gründen sehr problematisch, diese Aussage, aber darauf läuft sie hinaus. Und was aus ethischer Sicht daran problematisch ist, ist eben, dass wir vollkommen diese Idee der Solidarität und des absoluten Vorrangs auch des Schutzes der Opfer vergessen und übergehen. Und ne, das hängt an der Analyse, in dieser fehlenden Analyse, uns drumherum geschummelt haben oder Teile dieser Bewegung sich drumherum geschummelt haben, Aggressor und Opfer klar zu benennen, ne, und wirklich klar sagen zu können, Russland ist hier, so wie du es gesagt hast, Sebastian, ne, das ist ein eindeutig klar darstellbarer, einseitiger Angriff auf die anderen. Und wenn wir dann sagen, dann der Krieg ist vorbei, wenn das Opfer quasi seine Selbstverteidigung aufgibt, wenn es keine Waffen, keine Möglichkeiten hat mehr, sich zu verteidigen, dann ist irgendwie auch der Krieg vorbei, das ist unethisch. Ne? Wir lassen im Prinzip das Gewaltopfer sitzen in dieser Vorstellung und sagen, aber dann ist ja wenigstens der Krieg vorbei. Und das, also das ist aus friedensethischer Haltung, auch aus kirchlicher, aus theologischer friedensethischer Haltung heraus nicht vertretbar. Und gerade die katholische Kirche hat da sehr klare eigentlich Präferenzen in ihrer Ethik als Option für die Angegriffenen, Option für die Opfer, für die Armen, die immer die Priorität haben müssen in allem, wie wir argumentieren. Und man kann das ein bisschen nachvollziehen an der Art und Weise, wie die evangelische Friedensethik sich in den letzten Jahren schwer getan hat, ihre Friedensethik neu zu formulieren. Und das getan hat, und letztes Jahr ist ja dieses Dokument, die neue Denkschrift dazu auch publiziert worden, wo es genau diesen Shift gibt, weg von diesem sehr radikalen Pazifismus, keine Waffen, an keinem Fall Abrüstung als absolute Priorität und so weiter, hin zu diesem schönen Schlagwort aus dem Völkerrecht der Schutzverantwortung und des Schutzes vor Gewalt. Und die evangelische Kirche hat dafür sehr viel Ärger gekriegt. Also die Diskussion hält an, weil sie natürlich einen sehr starken pazifistischen Bereich hat, der, wie ich sagen würde, radikal pazifistisch eben auch argumentiert. Die sagen, wir verabschieden uns von unseren Idealen und von dem, was wir eigentlich vertreten müssen, auch von unserer Pflicht als Kirchen. Und die andere Seite, die eben sagt, Gewaltfreiheit ist schon richtig, aber wir können ja nicht die Gewaltfreiheit von denen verlangen, denen gerade die Raketen auf die Häuser fallen und die Infrastruktur zerstören, die Schulen kaputt machen, die Krankenhäuser. Denen können wir ja nicht sagen, jetzt gebt mal auf. Und diese Verschiebung der Kategorien, die Verschiebung der Art und Weise, wie wir über Gewaltfreiheit sprechen, über Pazifismus sprechen, die ist hochproblematisch und entscheidend an der Stelle, ne? wie man das Ganze ethisch auch wirklich begründen kann. Und es unterschätzt, das als letzter Satz nur, ich finde halt wirklich auch dieses Unterschätzen der russischen Seite, diese Vorstellung, dass wenn nicht mehr gekämpft wird, dann leben die Menschen in Frieden, das halte ich wirklich auch für eine fatale Blindheit dem gegenüber, wie Russland seit vielen Jahren lebt, wie die Menschen in Russland leben, nicht mal die in den besetzten Gebieten, sondern wirklich wie Russland selbst die eigene Zivilgesellschaft, die eigene Menschenrechtspolitik komplett zerstört hat. Das ist ja kein Frieden. Das ist ja keine Situation, in der man Menschen eigentlich leben lassen möchte.
Und ich glaube, Regina hat da auch eher was ganz Wichtiges gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es da empirische Untersuchungen dazu gibt, aber das wäre mal interessant. Also wie stark das Bild der späten Sowjetunion und die Bereitschaft Gorbatschows und anderer zu verhandeln, ja, muss man ja auch sagen, sozusagen einseitig teilweise Abrüstungen etc. vorzuschlagen, wie stark das mental und kulturell sozusagen die Vorstellung immer noch von Russland heute prägt. Mhm. Im Sinne von, es war ja möglich, wie kann es denn sein jetzt, dass wir, Klammer auf, der Westen Russland dahin gebracht hat, ja, was glaube ich auch ein problematischer Fehlschluss ist, der voraussetzt, dass die historischen Bedingungen, die damals da waren, jetzt irgendwie wieder da sind. Und genau, also so sehr man sich einen Gorbatschow wünscht, der ist eben einfach nicht da, ne, in der Situation. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Einfach eine, dass man sich das nicht vorstellen kann.
Ja, ihr seid jetzt beide so schön im Gespräch, deswegen habe ich jetzt gar nicht nochmal dazwischen gehakt. Also tatsächlich wäre das genau meine Frage gewesen. Wo sind Leerstellen eurer Meinung nach, die, wo eben ein Verständnis von russischer Politik und Orthodoxie nötig wäre, um das zu adressieren?
An der einen Stelle jetzt wirklich gut nochmal auch an diese, das, was du gerade gesagt hast, Sebastian, anschließen, ne? Diese Vorstellung, die unsere Idee davon prägt, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, das gilt für den politischen Bereich eben sehr stark für Gorbatschow, für diese Situation der späten 80er Jahre. Und ich finde auch da tatsächlich auch immer frappierend, wie wenig den Menschen hier bewusst ist, was man in Russland eigentlich auslöst, wenn man den Namen Gorbatschow erwähnt. Oder auch in den baltischen Staaten oder so, dass das eben ja nicht das ist ein völlig anderer Klang. Der Name hat einen völlig anderen Klang in der Region, als er das für uns in Deutschland hat. Und allein, was das ausmacht mit unserer Wahrnehmung der Lage, ist glaube ich, eine Forschung wert. Aber es bezieht sich eben, man kann das letztendlich genauso übertragen auf die kirchliche Situation. Und das ist etwas, was wir in den letzten 4 Jahren ganz klar beobachten konnten, wie unsere Kirchen, also sowohl die deutschen Kirchen als auch jetzt der Vatikan zum Beispiel oder der Ökumenische Rat der Kirchen, eben ganz stark davon ausgehen, dass die orthodoxe Kirche in Russland quasi die gleiche ist, mit der man in den 80er und 90er Jahren gesprochen hat über ökumenische Annäherung, über europäische Integration, über dieses sich als Kirchen näher kommen. Johannes Paul II. Hatte damals dieses Bild von den 2 Lungenflügeln. Wir haben Osteuropa, Westeuropa, die Ostkirchen, die Westkirchen als die Lungenflügel, die Europa am Leben halten und so weiter. Und Man geht nach wie vor davon aus, und diese ersten Versuche der Kirchen, sich irgendwie einzubringen in diese Friedensprozesse, haben das ganz klar gezeigt. Man geht davon aus, diese Kirche, die kennen wir sehr gut und die stehen eigentlich auf der gleichen Seite wie wir, was Friedensethik angeht, was die Art und Weise angeht, wie wir Europa verstehen und so weiter. Und es gab einen ganz großen Widerstand, wirklich auch aktiv in bestimmten Kreisen anzuerkennen, dass diese russisch-orthodoxe Kirche nicht mehr diesen Anspruch erfüllt. Sie hat ihn, glaube ich, das kann man auch nachweisen, auch in den 80er und 90er Jahren eher vorgetäuscht, als ihn wirklich erfüllt. Aber die Idee war eben, mit dieser Kirche können wir sprechen, die wissen doch, was hier schief läuft. Und man hat eben überhaupt nicht anerkennen wollen, dass, und das ist vielleicht das, was es von der politischen Situation auch unterscheidet, dass, obwohl man die gleichen Leute hat, Patriarch Kirill, der heute diese Kirche leitet, war eben derjenige, der auch in den 80er und 90er Jahren diese ganzen Gespräche geführt hat. Man denkt, also man kennt doch diesen Menschen. Er muss doch das Gleiche vertreten, wie wir damals miteinander besprochen haben. Und das ist es aber nicht. Und dass man sich da nicht den Schritt geht in die Analyse hinein, was ist da eigentlich passiert mit dieser Kirche? Was ist mit dieser Kirche, mit dieser Politik passiert im Zusammenspiel? Was vertreten diese Leute eigentlich wirklich? Was schreiben sie? Was sagen sie eigentlich wirklich? Das ist einfach auch wirklich ein Fehler in der Analyse auf unserer Seite.
Ja, ich ganz kurz. Also ich glaube, wenn man eben friedenspolitisch in die Analyse Russlands reingehen würde, müsste man, glaube ich, erstmal anerkennen, dass es einige Aspekte gibt, die ungewöhnlich sind in diesem Krieg. Also, und da kommen wir wieder zur Imperialismuskritik und Imperialismustheorie, also orthodoxe Imperialismusbegriff auf der Linken, würde eben davon ausgehen, dass es da sowas wie eine Symbiose zwischen Großunternehmen und Staat gibt und die stecken dann die Köpfe zusammen und entscheiden, in den Krieg zu gehen. Das ist jetzt stark vereinfacht, aber man braucht eben eigentlich dieses organisierte Interesse zum Krieg. Jetzt haben wir halt gesehen, dass das russische Regime so personalisiert ist, dass so eine Kriegsentscheidung mit hunderttausenden Opfern von einer Handvoll Leute getroffen werden kann. Gegen den Willen und das Wissen der Industrie und der Bevölkerung. Was nicht heißt, dass die das dann nicht mittragen im Nachhinein. Aber die Entscheidung ist also historisch auch relativ, nicht einzigartig vielleicht, aber das ist äußerst selten, dass so ein großer Krieg so zustande kommt. Das heißt, da gibt's anscheinend, da liegt die Realität quer zu, ich sag mal, klassischen imperialismus-theoretischen Annahmen. Und das müsste man ja irgendwie reflektieren, auch was das bedeutet im Hinblick auf einen Friedensschluss. Was bedeutet es denn, wenn wir mit, sag ich mal, einem relativ isolierten Clan an der Spitze einen Friedensvertrag machen? Also ich sag nicht, dass man das nicht machen sollte. Ich meine nur, das hat ja Konsequenzen und die sollte man ja auch reflektieren, wenn man vorgibt, sich umfangreich mit Frieden zu beschäftigen. Alle diese Fragen, die total wichtig sind in der Kriegsursachenanalyse, die finden nicht wirklich einen Raum in diesen friedenspolitischen Forderungen oder haben zumindest sehr lange keinen Raum gefunden. Mittlerweile, wie gesagt, ist ausdifferenziert und es gibt da auch jetzt mittlerweile feinteilige Analysen aus dem Spektrum. Aber da hat man eben sehr lange gebraucht.
Super, vielen Dank. Ich will zum Abschluss noch mal einmal kurz auf den Friedensdiskurs kurz zu sprechen kommen. Also das Sprechen über den Frieden. Was ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe, war im öffentlichen Diskurs auch ein Ring um den Friedensbegriff. Also, dass diese russischen Forderungen den Friedensbegriff letztlich auch, also das Sprechen über den Frieden einfach sehr schwierig gemacht. Also, jetzt sehe ich aber verstärkt ein bisschen mehr Erfolge, dass sich den Friedensbegriff irgendwie zurückzuholen, dass man von einem echten Frieden oder gerechten Frieden spricht. Wie seht ihr das? Habt ihr das auch beobachtet?
Also im kirchlichen Diskurs kann man das sehr gut zeigen, wie dieser Friedensbegriff schon während des Kalten Krieges eigentlich in der Ökumene sehr stark ausgebildet wurde, auch genau mit diesem Schlagwort des gerechten Friedens. Wir haben da auch wirklich einen Paradigmenwechsel gehabt in der Theologie von dem gerechten Krieg, der ja vorher immer sehr, sehr stark theologisch vertreten wurde, hin zu diesem, ja, man sagt immer Orientierungswissen, gerechter Frieden, zu einem Leitbegriff, der die ethischen Diskussionen anführen soll über gerechten Frieden und den auch sehr intensiv, auch nahe am Völkerrecht, muss man sagen, auch viel ausgearbeitet und diskutiert hat. Also da gab es einen sehr intensiven Prozess, diesen Friedensbegriff von dieser sehr einfachen Vorstellung wegzuholen zu einem komplexen Verständnis von Frieden, menschenrechtsbasierten Frieden und so weiter, ne, wo Rechtsfragen mit reinkommen. Und ich habe unter anderem eben in den Forschungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dazu, glaube ich, relativ gut erkennen können, wie sehr diese Art, über den Frieden nachzudenken, gerade von der russischen orthodoxen Kirche unterwandert worden ist und eben zunehmend genau das passiert ist, was du jetzt beschrieben hast, ne, dass man diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht mehr verwenden kann, weil er so quasi toxisch geworden ist für alle beteiligten Seiten, ne, und weil er sich vereinnahmen lässt, weil verschiedene Friedensvorstellungen gegeneinander ausgespielt werden und weil man gar nicht mehr weiß, worüber man eigentlich redet, wenn man Frieden sagt und man über Frieden. Und ich würde schon sagen, dass die im deutschen friedensethischen Prozess diese Diskussion in den letzten 4 Jahren auch wieder sehr intensiv geführt worden ist, wie man diesen Friedensbegriff als gerechten Frieden, der keine einfachen Lösungen anbietet, sondern wirklich ausgehandelt, bearbeitet werden muss, diskutiert werden muss mit allen Beteiligten, teilweise auch wirklich in großer Nähe etwa zu so Friedenskonzepten und Sicherheitskonzepten der feministischen Friedens- und Sicherheitspolitik und so. Also ich glaube, da gibt es einige Parallelen und Überschneidungen, die sehr, sehr fruchtbar sind und im Entstehen sind. Das ist das eine. Und der andere Prozess, der jetzt auch mich nicht ganz pessimistisch mehr stimmt, ist das, was wir im Vatikan auch nochmal mit dem Wechsel gesehen haben von Franziskus zu Leo, weil wir bei Franziskus genau diesen anti-amerikanischen Anti-Imperialismus sehr, sehr stark hatten, der es verhindert hat, dass der Vatikan einen komplexeren Zugang zu dem findet, was da in Russland gerade passiert und in der Ukraine. Und bei Leo nehme ich schon wahr, dass er erstens vorsichtiger ist, dass er überlegter ist, dass er nicht, ne, sehr schnell mit so plakativen Sätzen rausgeht und sondern sich dessen bewusst ist, dass wir hier eine sehr komplexe Lage haben, die er vielleicht selber persönlich gar nicht so gut einschätzen kann. Und dann ist es immer gut, sich besser zurückzuhalten. Aber er hat eben auch wirklich ein Verständnis dafür, dass Frieden nicht einfach entsteht dadurch, dass die Seite, die angegriffen wird, irgendwie die Waffen niederlegt oder sich nicht mehr wehrt, sondern dass da mehr dazu gehört, um wirklich gerechten Frieden, also eine gerechte Gesellschaftssituation zu haben, einen Ausgleich, auch eine Aufarbeitung von Schuld zum Beispiel zu haben, die dazugehört, um wirklich friedlich zusammenleben zu können. Und dass man vielleicht auch wirklich mit Friedensforderungen sich zurückhält, solange wie der Krieg heiß ist. Ich glaube, das ist eben auch immer noch mal so ein Unterschied zu dem zum Kalten Krieg, zu den Friedensdebatten im Kalten Krieg zu heute.
Ja, also ich würde das Optimistische mal mit etwas Pessimistischem ausbalancieren. Also mein Gefühl ist, wenn man ins politische Spektrum schaut, vor allem jetzt in Deutschland, hat man halt die Situation, dass der Friedensbegriff als, sagen, mobilisierendes Moment eigentlich lange unbesetzt war. Und es liegt an bestimmten Entwicklungen in den Parteien, also historisch waren beispielsweise die Grünen ja eine stark friedensorientierte Partei, was sich vermutlich dann spätestens mit den Jugoslawienkriegen und der Intervention westlicher Staaten, da wurde das problematisch, einfach weil Entscheidungen getroffen werden mussten und es innerhalb der Grünen dann auch ja heftige Kontroversen darum gab. Aber es ist eben nicht mehr die eindeutige Friedenspartei im Sinne einer absoluten gesinnungsethischen, pazifistischen Partei. Das ist sie definitiv nicht mehr. Das heißt, umstrittene Heimat für die sich noch so fühlen. Dann hat man die Linken, die, glaube ich, auch einen Wandel durchgemacht haben, außenpolitisch in den letzten Jahren, jetzt deutlich mehr Solidarität mit der Ukraine zeigen. Das heißt, da haben sich einige absolute Standpunkte auch etwas aufgelöst. Die SPD hat natürlich das Problem, dass mit 22 im Prinzip ihre gesamte Idee von Ostpolitik eigentlich zusammengebrochen ist und bis heute nicht wirklich ausreichend sozusagen aufgearbeitet, was das sozusagen für ihr Friedensbild und für ihre Vorstellung von Weltordnung bedeutet. Das heißt, der Begriff liegt eigentlich brach und was ich sehe, und da ist eben leider, glaube ich, Pessimismus angesagt, ist, dass der eben von rechten Parteien besetzt wird und insbesondere von der AfD, die sich ja explizit nach außen als Friedenspartei verkauft und da durchaus auch Erfolge hat. Und da werden eben verschiedene Themen miteinander verbunden. Also die herrschenden Eliten, in Anführungszeichen, bei uns führen eben Krieg. Das ruiniert die Wirtschaft. Wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen. Unsere Kinder werden in den Krieg geschickt. Also all die populistischen Forderungen, die natürlich eine Karikatur sind, der Realität, aber die halt enormes Mobilisierungspotenzial haben. Und da sehe ich so ein bisschen, das Problem, also wenn wir über Instrumentalisierung von Frieden sprechen, dann findet da eben viel Diskurs und Mobilisierung auf der Rechten statt. Interessanterweise, und das ist nun für mich auch interessant, sozusagen auch mit einem absoluten anti-amerikanischen Einschlag, aber theoretisch ganz anders gelagert als der auf der Linken sozusagen. Also da geht es eher um amerikanisches Imperium, Hegemonie, die sozusagen machtpolitisch Deutschland dann in den Krieg führen, während sozusagen auf der Linken dieser Anti-Amerikanismus immer mit einer Kapitalismuskritik verbunden wurde. Also theoretisch ist das ganz interessant. Beim politisch ist es eben schon nicht gut, dass sich die Rechte so den Friedensbegriff aneignet. Und ich glaube, da könnte auch, sollte auch sozusagen von Kirchen und anderen Akteuren im Diskurs gegengehalten werden, um eben den Friedensbegriff anders zu besetzen.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, das können wir da als Abschlussstatement auf jeden Fall nehmen. Ich danke euch sehr, sehr für eure Beiträge. Ich finde, ihr habt euch wirklich super ergänzt. Und auch nochmal den Blick auf was Osteuropa-Expertise, warum wir Osteuropa-Expertise unbedingt brauchen. Ich packe die Texte, die ihr erwähnt habt und Artikel, die wir angesprochen haben, auf jeden Fall in die Shownotes. Da könnt ihr gerne alle reinschauen und verabschiede mich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal beim Roundtable Osteuropa. Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, danke.
Tschüss. Danke.